Danke für die nette Einladung, Winfried. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe keine Ahnung, warum Sie hier sind. Dann werde ich bei diesem Thema einer Reise auf der Suche nach Sinn es mir einfach machen und werde einfach einen Teil meiner eigenen Reise erzählen. Und wenn Sie nachher Fragen haben, die was ganz anderes betreffen, scheuen Sie sich nicht, die zu fragen. Buddha, Freud und Cappuccino. Ich wollte eigentlich drei Personen finden, die drei verschiedene, heute sehr übliche Entwürfe für Sinn repräsentieren. Also Buddha für den mehr so am östlichen orientierten Sinnentwurf, Freud für den typisch europäisch-amerikanischen Lebensentwurf, der so sehr psychologisch orientiert ist. Und dann suchte ich einen für den mehr hedonistischen, dem, der sagt, ich will das Leben genießen. Mir fiel keine besondere Person an, die sagt, der genießt das Leben richtig. Da gibt es nicht so viele, nicht? Also selbst die sagen, genießen es ja auch nicht. Dann habe ich gesagt, was kannst du denn sagen? Also wenn ich das Leben genieße, dann drehe ich einen Cappuccino. Also so ist dieser komische Titel zustande gekommen, weil mir einfach kein Mensch einfiel, wo ich sage, das ist so ein richtiger Hedonist. Ne? So. Ich möchte einfach eine kleine Anekdote erzählen. Ein Pilot mit einer kleinen Privatmaschine hatte abgehoben und flog mit drei Personen durch die Landschaft. Und diese drei waren ein Buddha, Sigmund Freud, der bedeutendste Denker unserer Zeit, und der dritte war ein Hippie. Und plötzlich wendet der Pilot sich etwas erschreckt an die drei und sagt, ich habe eine ganz schlechte Nachricht, wir werden abstürzen und ich habe nur drei Fallschirme. Und da ich als Pilot den ersten Zugriff habe, nehme ich mir gleich ein, er schnappt sich ein und raus, springt runter. Sigmund Freud, der bedeutendste Denker unserer Zeit, springt auf und sagt, ich bin für die Menschen dieser Zeit unentbehrlich, ohne mich würde die Zivilisation zugrunde gehen, ich muss auch einen nehmen, und springt raus. Darauf sagt der Buddha, ich habe mein Leben gelebt, ich habe mein Leben genossen, ich bin bereit zu gehen, nimm du den letzten Fallschirm. Hey Mann, bleib mal ganz cool, sagt der Hippie. Und legt ihm den Fallschirm um. Der bedeutendste Denker unserer Zeit hat sich meinen Rucksack gegriffen. Also, nicht jeder von uns beschäftigt sich ja laufend mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Und manche machen es ganz selten, andere tun es vielleicht zu viel. Aber es ist eine Frage, selbst wenn wir da nicht täglich drüber nachdenken, die wir immer so, wie wir leben, beantworten. Das, wie wir unser Leben leben, ist eigentlich eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Also wenn wir eine ledige Mutter haben, die berufstätig ist und zwei Kinder zu Hause hat, deren Sinn ist wahrscheinlich zu überleben. Die will es gerade irgendwie so schaffen, dass sie allem gerecht wird, genug Geld verdient, sich um die Kinder kümmert, vielleicht noch einen Freund findet wieder und da eine charmant und entspannt aussehende Frau ist, gleichzeitig sich noch um ihre Eltern kümmert, irgendwann zerreibt sich den Prozess. Aber ihr wesentliches Ziel ist wahrscheinlich, irgendwie es allen recht zu machen, es irgendwie zu schaffen. Und wir haben einen Manager, der alles dran setzt, Karriere zu machen und versucht, diese Leiter hochzuklettern. Er arbeitet 60 Stunden in der Woche. Seine Familie wird in der Regel so bezeichnet, sie standen immer hinter mir, das heißt, er hat sie nie gesehen. Aber es ist auch ein Entwurf von Sinn im Leben. Oder wir haben einen Einwanderer, der nach Deutschland gekommen ist und der hier sehr hart arbeitet, großen Entbehrungen ausgesetzt ist, sich überhaupt nicht integriert fühlt, die Sprache kaum spricht, aber der nur ein Ziel hat, meine Kinder sollen es einmal besser haben, als ich damals, wo ich herkam. So wie wir leben, so gehen wir alle. Wir alle, die hier sitzen, geben eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und mit dieser Frage nach dem Sinn des Lebens sind immer Fragen verbunden, gibt es Gott? Und wenn es ihn gibt, wie ist er, was macht er, wer ist das eigentlich? Und unmittelbar damit verbunden ist auch die Frage, was passiert nach unserem Tod? Ist es alles vorbei? Gibt es eine Reinkarnation oder werden wir Energie? Oder es gibt ja zig Antworten auf diese Frage. Aber diese Frage, was danach kommt, beeinflusst auch das davor. Wenn alles vorbei ist, wird man ein anderes Leben leben, als wenn das, wie man heute lebt, das danach beeinflusst. Und diese Frage nach dem Sinn des Lebens, die stellen wir uns entweder, wenn wir in der Zeit so zwischen 14 und 25 sind, da ist das so ein großes Thema, weil wir in so einer Phase unser eigenes Leben zu gestalten sind. Und wenn wir älter werden, kommen wir mehr in Routine und stellen uns diese Frage immer seltener. Und die kommt dann meistens in unser, drängt sich in unser Leben, so unfreiwillig. Also wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, dann plötzlich wird unser Leben erschüttert. Vor allem, wenn es unerwartet kommt. Dann fragen wir uns, wofür ist das alles? Warum dieser Schmerz? Was soll das eigentlich? Was mache ich hier? Oder wenn wir unseren Job verlieren, dann plötzlich scheinen wir unseren Sinn zu verlieren. Und plötzlich all das, was sicher schien, wird unsicher. Oder wir haben Konflikte mit unseren Kindern oder mit unseren Eltern. Wir alle wahrscheinlich kennen das aus eigener Erfahrung oder kennen das von anderen, wie diese Konflikte das tägliche Leben völlig beeinflussen können. Und wir fragen, bei diesem Stress und bei diesen Problemen, die ich habe, wofür mache ich das eigentlich alles noch? Lohnt sich das überhaupt noch? Es gibt Umbruchphasen im Leben. Die Phase, wenn man mit der Schule fertig ist, die Phase, wenn man heiratet, die Phase, wenn man in den Ruhestand geht. Also Phasen, die uns plötzlich furchtbar irritieren. Immer wenn ich Menschen höre, sagen, ah, noch 3 Jahre bis zur Rente, das schaffe ich noch. Und oh, bald bin ich pensioniert, super. Denke ich immer nur, wenn du wüsstest, dass das in die größte Herausforderung deines Lebens werden könnte, weil plötzlich du selbst in der Hand hast, was du mit deinem Leben machst und du musst plötzlich alles neu beantworten. Und viele rennen davon weg, ich kenne viele Rentner, die sind noch busier als ihr zur Berufstätigkeit, weil sie einfach diese Frage sich nicht stellen wollen. Und das heißt, so ist diese Frage nach dem Sinn des Lebens eine, die uns immer wieder unterschwellig oder ganz direkt anspringt. Und leider springt sie uns oft dann an, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir leiden, wenn wir krank sind. Weil dann stellen wir das Leben viel eher in Frage. Wenn es uns so ganz gut geht, dann reflektieren wir das häufig nicht. Und deshalb sind wir auch nicht vorbereitet auf diese Krisen, weil wir werden dann wie mit so einem Hammer getroffen. Und das haben wir sicher alle in unserem Leben gehabt, mal so eine Phase, die uns erschüttert hat im Mal. Und ich habe gedacht, na, das ist natürlich, ich habe Philosophie studiert, ich könnte sie natürlich herrlich langweilen. Aber mich langweilt selber ja auch. Ich habe gedacht, diese Frage nach dem Sinn des Lebens will ich mal mit meiner eigenen Geschichte und meiner eigenen Suche beantworten, weil die war ziemlich verschlungen und heute noch für mich immer merkwürdig. Als ich 9 Jahre alt war, kriegte ich eine Gehirnentzündung. Ich war 1 Jahr nicht in der Schule und mein Leben hing vor einem seidenen Faden. Und ich war so ein richtig fröhliches Kind vorher gewesen und das hat mich völlig verändert. Ich war plötzlich ganz ernst. Irgendwie habe ich das wohl gewusst, dass mein Leben vorbei war. Und ich war nicht mehr der unbeschwerte Junge danach. Und ich war auch behindert in bestimmter Weise. Ich hatte, also, konnte nicht mehr so gut hören. Ich durfte nicht an die frische Luft, an die Sonne, weil es zu gefährlich war. Ich durfte nicht mit anderen Kindern spielen. Also mein Leben hat sich so schlagartig verändert. So dass ich schon mit 10 Jahren ernsthaft über das Leben nachdachte. Und da kam plötzlich ein Gedanke, Jürgen, irgendwann gibt es dich nicht mehr. Meine Oma war gestorben und sie war weg. Und dann habe ich gedacht, irgendwann gibt es mich nicht mehr. Dann ist alles, was die Welt für mich ist, ist weg. Das ist nicht nur nicht mal ein schwarzes Loch, da ist gar nichts mehr. Und mich hat eine Panik überfallen. Und das ging über Tage und Wochen, diese Panik, dass ich mich auflöse, dass ich verschwinde, dass ich einfach verfalle. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich war so unruhig. Und irgendwann habe ich das meiner Großmutter erzählt. Und sie hat mir dann von Gott erzählt, vielleicht nicht ganz verstanden, aber sie hat gesagt, du musst beten. Und da habe ich also jeden Abend als 10-Jähriger angefangen, ein Gebet zu sprechen. Selbst gebastelt, war auch immer das Gleiche. Ich habe meine ganzen Familie, meine Freunde, bin alle durchgegangen und zum Schluss habe ich noch für Göttingen 05 gebetet, dass die gewinnen. Habe ich mich immer ein bisschen für geschämt, dass ich das gemacht habe. Ich dachte, das war nicht so ganz in Ordnung, aber hat geholfen. Die waren damals noch ganz gut. Und dann konnte ich immer schlafen, nachdem ich gebetet hatte. Und das Komische ist, ich habe dieses Gebet bestimmt 12, 13 Jahre jeden Abend gebetet. Auch schon zu einer Zeit, wo ich wirklich bekennender Atheist war. Ich konnte nicht einschlafen ohne dieses Gebet. War schon merkwürdig. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so ein Quatsch, du kannst nicht etwas beten, wenn du gar nicht an das Zeug glaubst, das musst du jetzt irgendwie anders geregelt kriegen. Dann hatten wir einen Religionslehrer in der 5. Klasse, der uns von Jesus erzählt und ich war begeistert von diesem Jesus. Ich sah mich mit Jesus durch die Gegend ziehen und das machen, was er auch machte und er hat das Gefühl, ja, das möchte ich auch machen. Und ich werde bestimmt Pastor und die machen das. Ne? Gut, die 5. Klasse ging vorbei, es wurde vergessen. Und dann 2 Jahre später begann bei uns der Konfirmationsunterricht, den man in der lutherischen Landeskirche für 2 Jahre damals machte. Und das war komisch. Jetzt war man in so einem alten Gemäuer, musste sich völlig unverständliche Lieder da anhören, mit einer entsetzlichen Orgelmusik. Dann mussten wir uns diese Predigten anhören, die ich bestimmt nicht verstanden habe oder die mich überhaupt nicht interessieren. Und dann hatten wir diesen Konfirmandenbericht, der im Wesentlichen daraus bestand, alte Lieder auswendig zu lernen. Ich musste, glaube ich, 30 Lieder, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und auswendig lernen. Ich war wahrscheinlich der einzige Dussel, der es auch gemacht hat. Aber je mehr ich mich damit beschäftigte, umso mehr fühlte ich, dass ich damit nichts zu tun hatte. Das war mir fremd. Und dann fängt man natürlich an zu lesen, sich mit allen möglichen wissenschaftlichen Themen, mit Büchern zu beschäftigen. Und so kam ich im Vierteljahr von meiner Konfirmation zur Überzeugung, das ist alles Lüge. Das ist alles gemacht, um Menschen zu manipulieren, um sie irgendwie, so wie Marx sagte, Religion ist Opium fürs Volk. Das ist wirklich nur etwas, um Menschen zu verdummen. Ich kann das nicht mitmachen, ich glaube daran nicht. Und zu meinen Eltern gesagt, ich kann mich nicht konfirmieren lassen. Oh, dann habe ich gedacht, naja, wenn das denen so wichtig ist, will ich jetzt da nicht so einen Riesenknatsch, wenn das so ein wichtiges Familienfest ist, das kann ich nicht machen. Na gut, ich habe mich konfirmieren lassen. Und das war sozusagen der Beginn meines atheistischen Lebens. Weil ich dachte, jetzt ist Schluss mit der Lügerei. Ich habe mich dann mit allen möglichen Literatur beschäftigt, zuerst mit dem Existenzialismus. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, die im Wesentlichen davon ausgehen, es gibt keinen Gott, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt nur diese Spanne von Geburt bis Tod. Und da es danach nichts gibt und keinen Gott gibt, kann der Sinn des Lebens nicht von außen kommen. Der kann nur aus uns selber kommen. Das heißt, jeder Mensch wählt sich den Sinn seines Lebens. Ja, sagt ich, das ist eine Lösung, das ist eine Alternative. Ich wähle den Sinn meines Lebens. Da habe ich alles gelesen, was ich da nur in die Finger kriegen konnte von diesen Existenzialisten. Das Problem wurde nachher aber, dass es immer frustriert endete. Also wenn Sie die Bücher von Camus gelesen haben, das endet eigentlich immer in so einer Desillusionierung, in so einem, es ist alles egal. Das habe ich auch gemerkt. Wenn ich bestimme, was richtig ist, dann kann ich einen umbringen. Das ist nicht falsch, weil ich habe das als richtig gesehen. Wenn ich geschnappt werde, dann wird es doof. Aber es gibt keine Moral, weil ich es ja bestimme, was Moral ist. Alles lag an mir. Dann habe ich gesagt, das ist furchtbar frustrierend. Ich muss was anderes suchen. Und dann war es so die Zeit meiner Studentenjahre, habe ich gesagt, okay, Zen-Buddhismus. Ich habe mal ein Buch mitgebracht aus der Zeit. Ich bin da eigentlich Erich Fromm und Daisetz Suzuki. Sei nicht, wie alt ist, sonst wissen Sie, wie alt ich bin. Erich Fromm, Kunst des Liebens, haben viele von uns gelesen in der Zeit, war so ein Klassiker. Und von da bin ich auf diesen Zen-Buddhismus gekommen, weil ich von Erich Fromm so angetan war. Und natürlich, Sie wissen das ja, Buddha war kein Gott. Buddha war, Siddhartha Gautama, war ein indischer Prinz, 400 vor Christus ungefähr gelebt, der dann zum Asketen wurde und hat dann sich als Mönch sehr mit Weisheitslehren beschäftigt und hat dann diese Weisheitslehren auch weiter verbreitet. Dieser Mann hat nichts zu tun mit diesen dicken, fetten Statuen, die man heute sieht. Ich nehme an, der war relativ schlank. Und dass man jetzt Buddha zum Gott macht, hat bestimmt nichts mit dem Lehrer Siddhartha Gautama zu tun. Aber Menschen machen eben solche Sachen. Und das hat mir in diesem Zen-Buddhismus so gefallen. Da gab es eben nicht keine Götter. Zen-Buddhismus war eben so was sehr Geistliches, so interessant, spannend und hat auch mit Psychoanalyse zu tun. Und bin ich auch immer tiefer da eingetaucht. Dann gab es dieses Buch Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Zen und die Kunst des Bogenschießens. Und dann gab es diese Indianerbücher, die wir gelesen haben, von diesen weisen Indianern und all so ein Zeug. Ich war überzeugt, es gibt eine geistliche Welt, ich wollte die verstehen. Habe ich angefangen zu meditieren, mit diesen Mantras und so. Also ich habe das schon ernsthaft betrieben. Dann habe ich natürlich auch Leute getroffen, die es auch machen. Dann habe ich ja mal eine Klatsche. Und ich habe selbst das Gefühl gehabt, ich werde langsam knallig hier durch. Weil wir haben nur noch so ein dummes Zeug geredet, das eigentlich keiner verstand. Und ich sage ja nicht, dass das nicht verständlich ist, aber für uns Europäer ist es wirklich ziemlich hart, wenn Sie mal so diese Begriffe hören. Wir haben natürlich solche Lehrbücher mir gekauft. Und das, die Drei-Leiber-Lehre. Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmankaya. Der mahayanische Weg. Also das sind alles so Dinge, die uns nicht, also wenn Sie das lesen, das versteht man wahrscheinlich erst nach Jahrzehnten. Also es ist wirklich recht schwer zu verstehen. Und wir waren eigentlich so Pseudo-Buddhisten. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Schluss, ich schmeiße das ganze Zeug weg, ich werde hier noch verrückt. Ich muss jetzt wieder ein normales Leben leben. Aber interessanterweise, das, was wir damals begonnen haben, hat sich unheimlich ausgebreitet. So diese östlichen Lehren, die sind ziemlich populär geworden in unseren Ländern. Und ich reise ja viel nach Asien. Und der Buddhismus in Asien hat nichts hier mit dem New Age zu tun. Nicht? Wenn Sie am Ganges River sind und sehen, wie die Hindus da ihren Hinduismus leben, das ist so furchtbar widerlich, da würden wir uns alle übergeben. Hat nichts mit dieser tollen Lehre zu tun, die wir in unseren Büchern finden. Nicht? Also die Praxis ist eine andere als die Lehre, die man in den Büchern findet. Und natürlich ist das wie alles in unserer Welt ein Riesengeschäft geworden. Ich habe gerade in der Financial Times einen Artikel gefunden über drei Leute, die dabei umgekommen sind, dass sie diesem New Age nachgegangen sind. Das ist jetzt noch richtig Amerika, aber ich wollte nur zeigen, wie umfangreich das unsere Kulturen beeinflusst. Also in diesem Ort Sedona, hunderte von Schamanen und Heilern tummeln sich in dem 11.000 Einwohnerort, der seit den 80er Jahren Anlaufpunkt für Esoterik-Fans ist. Damals wollte eine kalifornische Hellseherin in der Gegend sogenannte Vortexes entdeckt haben. Verwirbelungen also, die durch elektromagnetische und spirituelle Energie ausgelöst werden. Seither ist das Geschäft mit der Seele in der Wüste Arizonas ein Millionen-Business. Ich möchte aber nicht drüber lachen, weil die Menschen, die da hinfahren, suchen auch nur den Sinn des Lebens. Eine völlig berechtigte Suche. Das Schlimme ist ja die Menschen, die damit Millionen scheffeln. Das ist furchtbar, dass diese berechtigte Suche nach Sinn in vielfältigster Weise, vielfältig immer wieder für Geschäfte ausgenutzt werden. Und nachher die meisten nicht dran sterben, aber es ist etwas. So hatte ich nun dieses Buch zur Seite gelegt, nach meiner Konfirmation. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht weggetan, weil das ist bestimmt was wert. 1901, Goldschrift. Es ist die Bibel, die meine Großmutter zu ihrer Hochzeit bekommen hat, wie ich jetzt gerade gesehen habe. Ich kann sie nicht so richtig lesen, die hat noch diese alte deutsche Schrift. Aber ganz im Ernst, das war für mich als junger Mensch der Glaube. Ein verstaubtes Buch in einer Schrift, die ich nicht lesen kann, mit einer Schwere, die irgendwie nach Belehrung aussah und die einen guten, schönen Platz im Bücherschrank gebührt, aber die man nach Möglichkeit nicht rausholt. Also ich habe immer noch so eine Achtung vor Büchern gehabt, selbst als Atheist. Ja, was habe ich gemacht? Irgendwas musste ich ja machen. In mir waren weiter diese Schmerzen, diese Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen als junger Mensch, diese Phasen, wo man eigentlich mit seinem Leben irgendwie so ringt. Hingerissen zwischen Mädchen und Nicht-Mädchen, Studium und Nicht-Studium, immer wieder in diesen Fragen. Bin ich in die Psychologie reingeraten. Habe mich erst so angefangen mit Gruppenarbeit und all solchen Sachen und bin an die humanistische Psychologie geraten und habe eine dreijährige Therapieausbildung gemacht. Und ich war begeistert davon. weil ich das Gefühl hatte, das ist eine Möglichkeit, die Schmerzen und Verletzungen meines Lebens zu heilen. Und die Grundannahme, das geht ja alles auf Sigmund Freud zurück und sind alles, sagen wir mal, verschiedene Abarten, die dann entstanden sind. Aber die Grundannahme ist eigentlich immer die gleiche. Wir Menschen sind heil und gut geboren und dann im Laufe unseres Sozialisationsprozesses, so durch die Kinder und erwachsen werden, erleben wir so viele Schädigungen durch unsere Eltern zuerst, nachher durch unsere Mitschüler und so weiter, dass wir zu diesen neurotischen und verqueren Wesen werden, die wir heute alle sind. Und die Therapie setzt dich davon frei. In der Therapie wird das alles schön aufgearbeitet, angefangen beim frühgeburtlichen Trauma im Mutterleib, durch die orale, anale, genitale Phase bis hin zur Familienaufstellung und so weiter. Habe ich alles mitgemacht, war unglaublich spannend. Mein ganzer Bekanntenkreis waren alles Therapeuten, ich war wahrscheinlich der Jüngste in diesem Kreis. Und irgendwann habe ich gedacht, das geht nicht. Es hat letztlich vielleicht manchmal was gebracht, das glaube ich schon, aber andererseits hat es auch furchtbare Beziehungsprobleme ausgelöst. An mancher Stelle war es wirklich, alle waren nur für sich. Und da gibt es ein Gedicht von Fritz Perls, dem Guru dieser ganzen Therapie, der heute nicht mehr lebt. Lese ich mal vor, vielleicht empfinden Sie das, was dahinter steht. Das nennt man das Gestaltgebet. Ich tue, was ich tue, und du tust, was du tust. Ich bin nicht auf dieser Welt, um nach deinen Erwartungen zu leben, und du bist nicht auf dieser Welt, um nach meinen zu leben. Du bist du, und ich bin ich. Und wenn wir uns zufällig finden, wunderbar. Wenn nicht, kann man auch nichts machen. Fand ich damals echt klasse. Hab gedacht, ich muss eine Frau finden, die nichts von mir erwartet. Ich erwarte auch nichts von ihr. Und dann werden wir zusammen glücklich. Die habe ich noch heute noch nicht gefunden. Meine Frau hat immer was von mir erwartet. Also, für mich kam dann irgendwo der Zeitpunkt, dass diese ganze Therapeutenwelt, in der ich lebe, die ganze Welt war unheimlich ich-bezogen. Es ging alles darum, um mich, dass ich gesund und heil werde. Das war natürlich ein Riesenversprechen, was sich nur begrenzt erfüllt hat, aber es hat dazu geführt, dass Beziehungen unheimlich schwierig wurden, weil jeder im Prinzip nur an seine eigene Selbstwirkung gedacht hat. Dann habe ich meine liebe Frau getroffen und sie hat mir gesagt, also Therapeut wirst du nicht, das hältst du gar nicht nach wie durch, immer nur mit Problemen anderer Leute. Und dann habe ich gesagt, okay, dann vergessen wir mal diese ganze 10 Jahre, wo ich wirklich nur rumgerührt habe in allen Sinnfindungsmöglichkeiten dieser Welt, jetzt leben wir mal einfach. Ganz normal, genießen das Leben, machen unsere Cappuccino-Zeit. Junge Frau, hübsch, kann man sich ja vorstellen, Kinder kriegen, Karriere machen und einfach das Leben genießen. Ja, ging natürlich auch nicht so schlank runter. Weil Ehe ist nicht so einfach, wie man sich als Mann das vorstellt. Und mit dem Job war auch nicht einfach. Da habe ich erstmal erfahren, dass die Welt nicht auf mich gewartet hat. Na gut, aber irgendwie waren wir so, ich empfand es so ein bisschen als so ein Juppie-Paar. Kam überall gut an, freundlich, nett, schnell Freunde gefunden immer. Dann wurde Monika schwanger, klappte alles gut. Und dann starb unser Sohn bei der Geburt. Und von einem Tag auf den anderen, innerhalb weniger Wochen, war unser Leben eigentlich zerstört. Meine Frau war völlig am Ende und konnte das überhaupt nicht verbinden und fühlte sich völlig nutzlos und wertlos und versuchte das zu kompensieren mit den bizarrsten Plänen, wollte unbedingt studieren, Pilotenschein machen und all die Sachen, die völlig unrealistisch waren. Ich war gestresst beim Job bei Daimler und konnte mich um sie gar nicht so kümmern, wie es nötig war. Und alles war furchtbar. Und wir haben uns also vielleicht so ein bisschen rausgegrabbelt so mit den Jahren. Aber sie fing an zu suchen. Das Erste, was sie machte, sie ging zu einem Pastor unserer Dorfgemeinde. Das Zeug kenne ich doch. Sie war ja nicht so richtig in der Kirche wie ich damals, aber das war gar nichts. Und sie ging dahin zu diesem Pfauenkränzchen und irgendwas und zum Gottesdienst und nein, das kann ich aussitzen, da passiert schon nichts. Und so war es dann auch. Was ja die Gemeinde ist, ein bisschen, da ist eigentlich niemand so, da sind nur 3 Leute am Sonntag und dieses Frauenkränzchen, da bin ich doch 30, 40 Jahre jünger als die 3 anderen, die da sind. Ich gehe mal zu einer anderen Gemeinde. Die Erfahrung da war leider auch nicht viel anders. Und ja, so habe ich gedacht, so müssen wir versuchen, doch wieder auf meinem Cappuccino-Weg und so irgendwie hochzureißen. Und ich habe ja versucht, mir aus meiner Weisheit da zu helfen. Das war begrenzt nur. Bis ein befreundetes Ehepaar uns, Dieter und Eva, uns anbot, mit uns die Bibel zu lesen. Ah ja.
Dieses Buch, ja.
Macht die wirklich gerne. Kann ich ja irgendwie schlecht Nein sagen. Aber gut, das machen wir, lesen wir einmal oder zweimal und dann können wir uns treffen, unterhalten. Wir hatten ja vieles gemeinsam. Als ich kam, dann fingen wir an, die Bibel zu lesen und zu beten. Ein bisschen komisch war mir das Ganze. Andererseits hatte ich mich ja schon mal damit beschäftigt, so hatte ich ja so ein bisschen was einzubringen. Und ich hatte ja auch dieses Buch hier. Und Dieter kam mit so einem neumodischen neue Übersetzung, die man auch lesen konnte, die man auch verstand. Das half dann. Und gut, meine Vorurteile waren eigentlich relativ schnell überwunden, weil ich überraschenderweise feststellte, ich kannte das Buch gar nicht. Ich dachte, weil ich so lange in der Kirche gewesen war, konfirmiert war, dass ich wüsste, was da drin stand. Aber ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung, was im Neuen Testament stand. Aber das ist eigentlich ganz interessant. Das ist ja ganz spannend. Und dann kam ich zur Einstellung und gesagt, Mensch, das ist ja ganz tief und da muss man ja lange drüber nachdenken. Das versteht man ja gar nicht so spontan. Und das ist ja extrem herausfordernd. Und dachte ich mir, dieser Jesus, der ist ja gar nicht der, den ich gedacht hatte, wie unsere Welt ihn so gezeichnet hat. Er ist auch nicht antiquiert. Das war nur mein Buch, war so antiquiert hier. Das ist so antiquiert. Aber diese andere Ausgabe, die war lesbar. Ja, das ist alles spannend. Und dann habe ich angefangen, immer mehr darin zu lesen, auch wenn Dieter und Eva nicht kamen, weil ich das wissen wollte. Und dann stellte ich etwas Interessantes fest. Jesus wurde gekreuzigt und ist auferstanden. Soweit wusste ich das ja noch. Aber was ich nicht wusste, dass die Geschichte weitergeschrieben ist. Dass die Geschichte, wie seine ersten Schüler dann immer weiter gearbeitet haben und wie in relativ kurzer Zeit von 50 bis 100 Jahren sich die gute Nachricht über die ganze damals bekannte Welt ausgebreitet hat. Und da habe ich gesagt, verstehe nicht, die haben das ja genau gemacht wie er. Das ist ja gar kein großer Unterschied zu dem, was er gelehrt hat und was die dann gemacht haben. Das hat mich sehr irritiert, dachte ich. Wenn das stimmt, dass die das machen konnten, dann könnte das heute ja auch prinzipiell noch möglich sein. Das hat mich erstmal sehr irritiert. Also ich habe weiter gelesen, ich bin auch morgens eine Stunde eher aufgestanden, um diese Bibel zu lesen vor der Arbeit und meine Frau, die hat sich also lange zurückgezogen und wir haben durch dann auch das Gebet gelernt, wo Gebet war für mich, vielleicht für andere auch, mittags vom Essen. Komm, hier ist unser ganzes Ding, was du bestellt hast. Amen. Aber dass das Gebet ein Gespräch mit dem allmächtigen Gott ist, das habe ich keine Ahnung. Ich hatte immer gesagt, so die buddhistische Meditation, das ist was Tiefes, aber dass das Gebet, das ist so ein Ritual war das. Da erinnerte ich mich an mein Gebet, was ich immer brauchte, um schlafen zu können. Ich habe gesagt, in dem Gebet ist da doch mehr als die Worte, die man spricht. Das ist eine, wie wenn sie verliebt sind und sprechen mit einem Menschen. Das sind ja nicht die Worte, die wirklich wichtig sind, sondern es ist irgendwie das, da passiert. Nicht? Und ich würde sagen, diese Wellen, die da herstellen. Und so ähnlich ist auch, wenn man Gott spricht, da passiert natürlich viel mehr, als dass man ein paar Worte ins Nichts spricht. Unsere Ehe verbesserte sich. Wir fingen plötzlich an, nicht mehr nur egoistisch an unseren eigenen Vorteil zu denken, sondern wir versuchten, einander mehr als Gottes Geschöpfe zu sehen und mehr den anderen zu lieben und nicht nur uns selber. Meine Zufriedenheit im Leben erhöhte sich auch. Aber da war immer diese eine Frage im Raum, dass dieser Jesus ja kein Weisheitslehrer nur war, da werde ich morgen länger drüber sprechen, sondern dass dieser Jesus uns eine Frage stellt. Und die musste man beantworten. Das heißt, die Frage ist, willst du mein Schüler werden? Willst du, dass ich dein Herr werde? Oh, das war für mich der ganze Horror. Ich sagte, ich glaube jetzt, dass es richtig ist und dass es ernst ist. Aber ich will doch, ich, der alles gelernt hat, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung ist und jeder Mensch ist sein eigener Herr und der lässt sich nicht unterdrücken, weder von einem König noch von einem Papst noch von irgendjemand. Und das, die Würde des Menschen ist gerade in dieser Selbstachtung, dass er über sich selbst bestimmen kann. Und das wieder aus der Hand zu geben, das ging mir so was gegen den Strich. Und ich habe das halt sehr ernst genommen. Ich habe gesagt, wenn ich das tue, gehe ich ja ein Risiko an, dann ist das ja echt. Dann wird er wirklich mein Herr. Dann kann er mein Leben verändern, ohne dass ich das will. Das ist furchtbar. Also so denke ich. Ne? Monika hat ganz anders gedacht. So habe ich gedacht. Ja, was, hab ich gedacht. Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Also das Schlimmste ist, ich verliere meine Firma. Das wäre furchtbar nach all der Arbeit und all den Investitionen. Ich muss aus Deutschland weg. Oh nee, das will ich nun gar nicht. Und das Wirkliche war, ich muss Missionar werden. Das waren für mich so die größten, also furchtbar, also einfach Leute, die, nee. Irgendwann habe ich gesagt, gut, ich muss diese, Jesus bietet mir das ewige Leben, das, wo sich, seitdem ich 10 war, ja mein Leben drum kreiste, dass ich diese Frage beantwortet habe. Und wenn es eine Chance ist, ewig zu leben und es einem ewig gut geht, dann will ich die Chance nicht verpassen. Aber dafür war der Preis relativ hoch, dann musste ich mich ihm unterordnen. Und dann habe ich immer gesagt, naja, ich könnte ja irgendwann sterben, ich verpasse das, wäre ärgerlich. Das war echt so ein Zwiespalt, der hat mich also wirklich Jahre, ich bin ganz langsam, ich bin nicht so einer wie andere, die so voll begeistert in Jesus Arme laufen. Für mich ist das so ein ganz langer, quälender Prozess gewesen, bis ich irgendwann gesagt habe, ich mache das. Und der Auslöser war, dass ich einen anderen Gläubigen fand, der hat gesagt, ich kenne Gott persönlich. Da habe ich gesagt, ja, das, man kann ihn wirklich persönlich kennen. Und dann habe ich mein Leben auch diesem Jesus unterstellt. Und dann begann unser Leben mit Gott. Und ich will nicht zu viel heute davon zu erzählen, aber es ist die spannendste Reise gewesen, die man sich vorstellen konnte. Und im Vergleich zu meinen anderen buddhistischen, therapeutischen, spannenden Erfahrungen war diese Erfahrung viel tiefer und viel bewegender. Und sie hatte nichts mit dem zu tun, wie ich Kirche lange gesehen habe. Es war im Wesentlichen eine Erfahrung, die ich mit dem allmächtigen Gott hatte und in einer täglichen Auseinandersetzung mit ihm, wo ich mich ihm zugewandt habe und wo er sich bei mir auch wieder eingemischt hat. Und vieles in meinem Leben hat sich verändert. Sicher, die Moral hat sich sicher etwas verbessert, hoffe ich. Aber ich glaube, ich bin auch liebevoller gewesen. Ich habe andere Menschen plötzlich anders gesehen. Ich war selbstkritischer, wurde weniger arrogant. Und in diesen Jahren jetzt sind wir natürlich in die ganze Welt gereist und haben gesehen, wie Gott in so vielen Ländern wirkt. Vielen Ländern offensichtlicher als in Deutschland. Und das war auch eine Auseinandersetzung, weil ich immer wieder in so Phasen war, ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also es hat immer wieder Phasen gegeben, vielleicht ist das alles nicht wahr. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Vielleicht ist es eine große Täuschung. Nur weil ich das gerne haben will, aber es stimmt nicht. Und dann hat Gott mit mir Sachen gemacht, wo er mein Intellekt immer wieder so gewisserweise umgangen hat. Wo er Fakten geschaffen hat, die ich nicht verstand, aber die in seinem Wort verständlich waren. Und ich erzähle nur vielleicht ein, zwei Beispiele. Ich habe zwar in der Bibel gelesen, dass Menschen geheilt werden. Und nicht nur von Jesus, sondern dass auch seine Schüler später reihenweise Menschen geheilt haben. Nicht, weil sie Heiler sind, sondern sie haben Jesus gebeten, sie zu heilen. So einfach ist es. Menschen können das nicht. Aber Jesus heilt heute noch und er hat einfach dafür gebetet und dann hat er sie geheilt. Ich habe das zwar immer gelesen, aber ich habe das nicht gewusst, dass sowas möglich ist. Meine Frau ist da offener, wie viele Frauen hier sind. Man soll nicht wundern, wie. Und unsere Tochter Juli, als sie, ich glaube, 8 war, tanzte Ballett. Und sie hatte ein zu kurzes Bein. Also war so viel kürzer. Monika war beim Orthopäden, der hat das Geröntgen, hatte ihr so einen hochhackigen Schuh verschrieben für den einen Fuß. Natürlich für so ein junges Ballerina das Furchtbarste ist. Ne? Also wie so ein Klumpfuß dann. Ne? Also war ein großes Drama im Haus und weiß ich was. Und dann kam ein Amerikaner in eine Nachbargemeinde bei Buchholz, der sagte, er würde für Heilungen beten. Na, also ich habe gedacht, was ist das wieder für ein Scharlatan? Amerikaner, also ich bin mal sehr skeptisch, zu Recht auch, aber gut, bin da einmal mit hingegangen, habe gedacht, naja, ist okay, also weiß nicht, aber gut, kann wohl nichts Schlimmes passieren. Musste immer so voll sein. Also Monika da hingegangen und kam wieder am nächsten Morgen, also ich war da nicht mehr mit, und erzählte mir die Geschichte, dass Juli geheilt wurde. Glaube ich nicht. Dann hat sie erzählt, dass sie das gesehen hat, der hat gebetet und plötzlich wurde das Bein länger. Und Juli hat gesagt, ja, sie hat gefühlt, wie sich alles in ihr bewegte, wie der Rücken sich streckte, wie ihr Becken sich bewegte. Die können mir viel erzählen. Dann kommen natürlich meine ganzen Erklärungsmuster, man kann sich das einbilden, man kann sich das einreden und Placebo-Effekte und alles. Also ich sage, Montag gehst du zu dem Orthopäden und lässt das untersuchen, der hat ja Röntgenbilder gemacht. Also Monika ist dann dahin gegangen und der hat gesagt, ja, ist alles in Ordnung, das verstehe ich nicht, ist nicht mehr da. Ich habe ein Jahr lang geschwankt zwischen dem, ob das möglich war und dass ich eigentlich glaube, es geht nicht. Das war furchtbar. Und das ist auch, wo viele Gläubige sich nicht leicht tun. Das ist einfach schwierig. Bis ich gesehen habe, und ich habe keine Formel dafür und es gibt auch nichts, Gott heilt, wo er will, aber unser Gebet ist wichtig. Unser Gebet ist nicht umsonst. Und es wird zwar nicht immer erhört, so wie wir es möchten. Aber es ist irgendetwas, was passiert. Und da habe ich gedacht, wow, das Vertrauen möchte ich auch gerne haben, dass ich für Menschen beten kann und dann werden sie gesund. Und das ist eine spannende Geschichte, die erzähle ich gleich ein andermal. Aber das ist etwas, wo in dem Leben mit Jesus geistliche Dinge passieren, die ich mir nie hätte erträumen können. Geistliche Dinge der Erfahrung, wie man Frieden in seinem Leben kriegt, wie man plötzlich vergeben kann, wo Bitterkeit los wird. Es gibt so viele Dinge, die Jesus in unserem Leben tut, wo sich etwas verändert, wo wir uns eigentlich schon mit abgefunden haben, dass es so sein muss. Und Jesus war für mich erst eine historische Person. Heute weiß ich, dass er heute lebt. Auch wenn ich ihn nie persönlich gesehen habe, weiß ich, dass er durch seinen Geist mit mir in Verbindung ist. Das habe ich auch lange nicht verstanden, was das heißt. Was der Geist Gottes mit uns in Verbindung steht. Der steht auch mit Menschen in Verbindung, die ihr Leben Jesus noch nicht gegeben haben. Denn sonst wäre ich nie auf den Trichter gekommen. Ich verstehe es heute noch nicht, wie ich als einer der größten Gegner, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, was ich gegen Christen unternommen habe, wie ich gegen sie lächerlich gemacht habe, durch Kakao gezogen habe. Ich hatte Freunde, also da war ich bestimmt in Pain. Aber er muss mich gerufen haben. Er muss irgendwie innerlich mit mir gesprochen haben, sodass ich da Ja gesagt habe damals, überhaupt dieses Buch. Wo ist denn? Dieses alte Buch. Nochmal ernst zu nehmen, nochmal zu prüfen. Und wieso war ich von dem Mann so fasziniert? Warum habe ich den immer und immer wieder gelesen? Ich lese selbst das beste Roman nur einmal. Weil es irgendwie, wenn ich das lese, dann spricht er zu mir. Dann ist er da, der durch das, was er gemacht hat und was er gesagt hat, zu mir spricht. Und von daher ist das Christentum, was ich so gesehen habe und was ich heute noch mit Skepsis angucke, wenn es eine Religion ist, ist es schwierig. Ne? Also wir alle können viele Sachen sagen, die an dieser Religion nicht so toll ist. Nicht? Und wie sie sich auch negativ entwickelt hat. Interessanterweise war Jesus einer, der nie so eine Organisation gründen wollte. Der nie Menschen in irgendwelche Denkraster prägen wollte. Er wollte eine Beziehung haben zu uns. Er wollte, dass wir zusammen leben und dass er seinen Geist mit unserem Geist verbindet. Und das ist das Spannende. Das ist das, was interessant ist dabei. Und wenn Sie auf die Suche gehen wollen, und viele sind es ja, wir sind es eigentlich alle. Wir sind irgendwo auf dieser Reise, ihm näher zu kommen. Und diese Reise ist nie zu Ende, bis wir wirklich ganz bei ihm sind. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, seine Zeit da zu investieren, Jesus besser kennenzulernen. Und dazu werde ich morgen ein bisschen mehr sagen zu diesem Jesus von Nazareth. Vielen Dank.